Ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. Ich glaube, dass im Himmel Freude ist darüber, wenn man das sieht, so viele junge Menschen, die sowas vor Jesus zum Ausdruck bringen und vor so vielen Zeugen. Da gehört unglaublich viel Mut zu, sowas zu sagen. Und man könnte natürlich jetzt sagen, dann sind wir eigentlich fertig mit dem Wochenende. Mehr braucht Jesus nicht. Oder wir haben eben gemeinsam gesungen, nimm mein Leben, nimm 90%. Nein, nimm es ganz. Ja, mehr braucht Jesus nicht von uns. Mehr will er auch gar nicht. Ich wurde erinnert an eine Geschichte, die ich gelesen habe von Hans Dannenbaum. Die Älteren werden Hans Dannenbaum wahrscheinlich kennen, die Jüngeren nicht. Das war jemand, der, ich glaube, aus dem CVJM kam, der in einer der dunkelsten Geschichtsepochen Deutschlands sehr geradlinig sich zum Wort Gottes gestellt hat und eine ganze Generation von Leuten hat aufgeschaut zu ihm. Und er war bei einer Konferenz in Siegen, damals, glaube ich, bei einer Allianzkonferenz, und er hat eine Bibelarbeit gehalten. Und dann betete er am Anfang, Herr, bring mein Leben auf das Niveau meiner Worte. Herr, bring mein Leben auf das Niveau meiner Worte. Das ist ja der Grund, dass wir solche Lieder singen, aber dann auch wieder uns mit den Niederungen des Alltags und auch den verborgenen Seiten unseres Herzens beschäftigen. Ich möchte kurz was ankündigen, bevor wir in Gottes Wort gehen, weil gleich eine längere Mittagspause auch ist. Ich habe draußen auf dem Tisch da zwischen den Sanitärräumen, Frauen und Männern da im Flur, liegen Kalender. Die sind gestern aus der Druckerei gekommen, dieser Lebenkalender, den es mittlerweile in 29 verschiedenen Sprachen gibt. Und jeder kann sich gerne so einen Kalender mitnehmen. Es ist ein missionarischer Verteilkalender für die persönliche Weitergabe, in der das Evangelium, das gefährliche Evangelium von Jesus Christus auf eine freundliche, liebevolle Art gesagt wird. Es ist immer diese Spannung, wie tut man das? Auf der Vorderseite dieses Kalenders stehen einladende Bibelworte, die uns etwas zeigen von dieser unglaublichen Liebe und vorauslaufenden Gnade Gottes, auch für unser Leben. Und auf der Rückseite wird erklärt, für Menschen, die auch noch nie etwas von Jesus oder der Bibel gehört haben, wie wir als Menschen sind, wie wir vor Gott stehen und was Gott getan hat, dass wir in Frieden mit ihm zurückkommen können. Und es wird erklärt, wie man zu Jesus kommen kann. Und das Wichtigste an diesem Kalender ist, das ist diese Antwortkarte, mit der Leute dann Kontakt aufnehmen können mit Christen aus ihrem eigenen kulturellen Umfeld und dann die Bibel bekommen und eben tiefer hineinsteigen, auch in diese Beziehung zu Jesus Christus. Und wir erleben, dass wir jeden Tag Karten kommen aus aller Welt und wir freuen uns so, was Gott tut, auch durch solche ganz einfachen Dinge, und möchte einfach ermutigen dazu, wenn es irgendwo Fremdsprachige gibt im Umfeld, einfach das weiterzugeben. Und jeder kann sich einen Deutschen mitnehmen und die Fremdsprachigen bestellen. Es liegt dieses Heft aus von der Mission. In der Mitte ist dieser Flyer drin, wo die Kalender aufgelistet sind. Wer Fragen hat, kann mich gerne fragen. Die sind seit gestern jetzt bei uns angekommen im Missionshaus. Ein paar Sprachen habe ich mit, aber es waren noch nicht alle ausgepackt. Und es geht ja um diese Erfüllung der Verheißung, 1. Mose 12, dass durch Abraham und durch das, was auch bei Josef geschieht, letztlich alle Völker der Erde gesegnet werden. Wir machen weiter. Es geht in die Krise hinein. Was lange gärt, wird endlich Wut. 1. Mose 37, 12 bis 36, dieser Weg Josefs in die Krise. Vers 12, seine Brüder gingen fort, um die Schafe ihres Vaters bei Sichem zu weiden. Da sagte Israel zu Josef, weiden nicht deine Brüder bei Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sagte, hier bin ich. Es ist erstaunlich. Es ist erstaunlich, weil dieser Auftrag hat ja eine Vorgeschichte. Und die Initiative geht von Jakob aus. Wenn Jakob gewusst hätte, dass er seinen Sohn über 20 Jahre nicht wiedersehen würde, als er ihn an diesem Morgen gehen lässt, sendet. Ich weiß nicht, ob er ihn losgeschickt hätte. Wahrscheinlich nicht, wenn ich denke, was der nachher für einen Schmerz gehabt hat, für eine Bitterkeit. Jakob interessiert sich um das Wohlergehen seiner Söhne. Es waren ja erwachsene Männer. Natürlich ist da wieder die Frage, wollte er auch ein bisschen mehr hören? Und wollte er das richtige Kommunikationsgerät einsetzen, was er zur Verfügung hatte? Josef, dem er so vertraute, dem er so herausgehoben hatte. Wenn es damals schon Skype gegeben hätte oder so, wäre es einfacher gewesen, mal zu gucken, wie geht's denen. Josef antwortet seinem Vater mit Gehorsam, obwohl er sicherlich wusste, dass die Brüder sehr distanziert ihm gegenüber waren und sofort auch die Gesprächsthemen ändern würde, wenn er erscheint. Aber Josef antwortet seinem Vater mit Gehorsam. Natürlich ist das ein ganz tiefes Bild auch von dem, was Jesus Christus getan hat. Und anders als bei Josef wusste Jesus, auf was er sich einlässt, als er auf diese Erde kam. Und er hat gelitten an diesem Gehorsam seinem Vater gegenüber. Es hat ihm unglaublichen Schmerz bereitet. Josef lässt sich aus Respekt und Gehorsam seinem Vater gegenüber in eine ganz gefährliche Situation hineinsenden. Was tun wir mit Gottes Sendungen in unserem Leben? Wie viel Taktieren gibt's da? Wie oft fragen wir uns? Wir singen das so, im Leben gegeben für den Herrn der Welt. Die Männer haben das so schön gesungen dann von der Schwachheit und hier stehen wir. Traumhaft, traumhaft, so Männer braucht Deutschland. Und dann fängt man an, wenn es darum geht, konkrete Lebensfragen, konkret, was tue ich da, was mache ich, bin ich bereit, mich irgendwo in was Unbequemes auch hineinsenden zu lassen. Bringt das was, bringt das nichts? Ist das gefährlich, ist es nicht gefährlich? Das ist ein großes, entscheidendes Thema. Ob wir uns auch in diese Segenslinie Gottes hineinstellen lassen. Aber dieser Gehorsam, der kostet uns etwas. Nachfolge ist auch in Deutschland teuer geworden. Und da gehört Mut zu. Und wir brauchen Leute, die einfach gehorsam sind. Einfach das tun, was Jesus gesagt hat. Auch sich dem Wort Gottes gegenüber so zu verhalten, dass wir das tun, was er gesagt hat, was er in seinem Wort gesagt hat, bringt zunehmend Schwierigkeiten für uns. Und manche tun das schon lieber im Verborgenen, im Versteckten, aber weniger gerne in der Öffentlichkeit. Da habe ich noch viel Luft nach oben. Und man wird einfach hier sehr nachdenklich. Vers 14, da sagte er zu ihm, geh doch hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Schafe und bring mir Antwort. Ich weiß nicht, wofür Jakob sich mehr interessierte. So sandte er ihn aus dem Tal von Hebron und er kam nach Sichem. Da fand ihn ein Mann und siehe, er irrte auf dem Feld umher. Und der Mann fragte ihn, was suchst du? Und er sagte, ich suche meine Brüder. Teile mir doch mit, wo sie weiden. Da sagte der Mann, sie sind von hier aufgebrochen, denn ich hörte sie sagen, lasst uns nach Dothan gehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie bei Dothan. Dieser Weg Josefs jetzt in die Krise, das waren 85 Kilometer ungefähr, von Hebron nach Sichem, nach Dothan nochmal 25 Kilometer. Was hat Josef auf diesem Weg beschäftigt? Er hat keine CD gehört, wie ich auf meiner Fahrt. Woran hat er gedacht, als er diesen weiten Weg ging, diese 2-3 Tagesreisen, Tag und Nacht? Was erwartet mich da? Was ist das für eine interessante Begegnung hier mit dem unbekannten Mann da auf den Feldern in Sichem? Dieser einsame Wanderer, was will der eigentlich? Und dann diese Wegweisung des unbekannten Mannes. Was wäre denn passiert, wenn der ihm den Weg nicht gezeigt hätte? Wir haben als, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber als sehr junge Leute haben wir uns schon mal einen Spaß gemacht. Früher, als es noch keine Navis gab, da musste man ja Leute fragen und so. Wenn bei uns, wir wohnen in dem Ort, wo wir wohnen, da gab es so einige Strecken, die waren relativ schwierig für LKWs zu fahren. Und wenn uns ein LKW-Fahrer fragte, wo der Weg da und dahin ist, und die Firma haben ihm den falschen Weg gezeigt. Und sind dann dahin gefahren mit dem Fahrrad und haben gelacht, wie der dann festhing. Schlimm. Ja, aber jetzt das Lachen kann ich nicht richtig interpretieren. Ist das jetzt eine Zustimmung oder ist das Schadenfreude oder habt ihr das selbst gemacht? Ich, bin ich ganz sicher. Und aber dieser Mann, ich finde das so schön, wenn man, es geht hier um Gottes Heilsplan. Und Gott gebraucht hier einen völlig uns unbekannten Mann zu einer Zeit irgendwo im Alltag, da auf den, ich meine, das war jetzt weltbewegend überhaupt kein wichtiger Ort, da auf diesen Feldern, bei Sichem. Und er gebraucht diesen Mann, um Josef in diese Krise zu führen. Das ist, im Heilsplan Gottes gibt es so viele unbekannte, unbedeutende, einfache Menschen, Männer und Frauen, die er gebraucht, dass sich alles zu seinen Zielen erfüllt. Und dann lesen wir ab Vers 18, und jetzt geht es darum, wenn die Gedanken, 2,2, wenn die Gedanken zur Tat werden, als sie ihn von Ferne sahen, und bevor er sich ihnen genähert hatte, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Und sie sagten einer zum anderen, siehe, da kommt dieser Träumer. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine der Zisternen werfen, und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Und dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben das hörte, wollte er ihn aus ihrer Hand retten und sagte, lasst uns ihn nicht totschlagen. Und Ruben sagte zu ihnen, vergießt nicht Blut, werft ihn in diese Zisterne, die in der Wüste ist, aber legt nicht Hand an ihn. Das sagte er, damit er ihn aus ihrer Hand rettete, um ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Das ist so ein Kommentar, dieses Verhalten des Ruben erklärt wird. Der Plan im Herzen der Brüder, der wird plötzlich konkret. Die Geschichte von Kain und Abel war denen auch allen bekannt. Vom ersten Brudermord. In 1. Mose 4 ist gut, wenn man diese Stelle nochmal liest, weil die hat Bedeutung bis heute. 1. Mose 4, 6 bis 8. Da heißt es, und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich, wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Geschichte wiederholt sich. Die Sünde lagert sich vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen, sagt Gott. Das hat sich bis heute nicht verändert. Und das, was wir an Taten tun, das entsteht in unseren Gedanken. Wie gehen wir mit der Sünde um? Die steht heute nicht mehr vor unserer Tür, sondern die steckt in unserer Tasche. Die steckt in unserem PC, in unserem Smartphone. Die muss nicht mehr von draußen anklopfen. Der Herr segne euch. Das ist prima. Ist immer gut, wenn Leute das nicht wissen, was das ist, oder ich brauche das nicht. Es ist so leicht geworden, heute zu sündigen. Und wir leben in einer Zeit, in der viele dieser Sünden, von denen wir lesen, die heute ohne Probleme einfach geschehen, mitten im Haus Gottes, und keiner stört sich mehr daran. Und es gibt so vieles, was da im Verborgenen geschieht und wo man spielt mit der Sünde. Das, was die Brüder hier tun, das ist ja alles, es ist ja alles vorher schon durchgespielt worden. Wahrscheinlich hat keiner sich vorstellen können, dass das so kommt. Aber als jetzt diese Situation kam, da passiert es einfach, mitten am Tag. Es wird nicht nur in der Nacht gesündigt, es wird auch mitten am Tag gesündigt. Und ich finde das sehr, sehr gut, sehr wohltuend für uns, dass Jesus Christus am Tag für unsere Sünden gestorben ist. Es ist für alle Schuld gestorben, die verborgen ist und auch die sichtbar ist. Es kommt dieser Einspruch von Ruben. Man fragt sich ja, woher kommt das? Warum tut er das? Wir wissen das nicht genau, es wird erklärt an dieser Stelle. Aber wahrscheinlich, natürlich, was dahinter steckte, erstmal er als Ältester, als Erstgeborener, hatte eine besondere Stellung seinem Vater gegenüber. Und was bei ihm ja ganz tief saß und was ja lebenslang nicht überwunden wurde, war ja diese schreckliche Sünde, die er an seinem Vater Jakob getan hatte, weil er diese Affäre hatte mit Biha, der Nebenfrau seines Vaters. Und Jakob hat auch diese Sünde seines Sohnes nie losgelassen, nie vergeben. Er hat ihn sogar beim Abschied noch daran erinnert, wie tief dieser Riss hing. Das ist grauenhaft, wie unversöhnlich auch solche Leute gelebt haben, bis hin ins Sterben hinein. Es gibt Risse in Beziehungen, die heilen nie, es sei denn, wir bringen sie unter das Kreuz Jesu. Und das ist das wirklich Besondere an Jesus Christus. Und es ist auch nicht mehr in unser Belieben gestellt als Kinder Gottes, dass wir Sünden festhalten. Sondern wenn wir diese Vergebung Gottes erfahren haben, haben wir eine Pflicht, einander zu vergeben. Und es ist gefährlich, unversöhnlich zu leben. Und auch die Bitterkeit in unserem Leben, auch wenn andere an uns schuldig geworden sind, ist keine Frucht des Heiligen Geistes. Und es ist durch Jesus wirklich anders geworden. Und das, was Jakob getan hat hier in Bezug auf Ruben, ist uns verwehrt. Wir dürfen es nicht. Wir müssen alles, was uns begegnet an Schuld, auch was andere an uns tun, wir müssen es vor Jesus bringen und wir dürfen einander durch die Gnade Gottes auch vergeben. Und bei Ruben war es so, sicher, er konnte nicht mehr viel sagen. Wenn Ruben gesagt hätte, hier Leute, das geht nicht sowas, sowas macht man nicht, hätten die gesagt, ja, was hast du gemacht? Das ist einfach das, natürlich das Tragische, auch bei allen, die irgendwo Verantwortung tragen. Deshalb ist das nicht egal, wer die Leitung hat in der Gemeinde, in einem Arbeitskreis, in der Jugend oder wo auch immer. Weil ich ja nur dann noch was sagen kann in Autorität, wenn ich selbst das lebe. Und es sind mir einfach bestimmte Dinge verwehrt, wenn das bei mir passiert ist. Und es ist noch schlimmer natürlich, wenn es nicht geordnet ist. Unmöglich. Aber von daher braucht es Leute auch heute, die einfach an der Stelle auch geordnet leben und rein leben und überhaupt dann auch noch ein Wort auch in bestimmte Situationen hinein sagen können. Es wird dann berichtet hier, wie das passiert. Es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhatte. Und sie nahmen ihn, warfen ihn in die Zisterne aber war leer, es war kein Wasser darin. Es wird alles eben zur Tat. Josef schreit vor Angst, vielleicht hat er am Anfang noch gedacht, das ist ein Spiel, wie halt so Ältere mal mit einem umgehen können, kann man mal erschrecken, den Kleinen. Aber er merkt es sehr schnell, dass das kein Spiel war. Wir lesen das ja später in 1. Mose 42, Vers 21, kommt heute Abend dran, dass das wohl ganz grauenhaft gewesen sein muss, dass Josef wirklich panische Angst hatte und geschrien hat und um Gnade gebettelt hat. Und die Brüder saßen da und aßen. Nicht irgendwo weit weg, sondern direkt daneben. Sie waren bitterkalt, haben sie reagiert auf die Ängste ihres Bruders. Wozu sind Menschen fähig, was sie an Menschen anrichten können? Und wir haben ja hier drüber geschrieben, diese hinter die Kulissen einer feinen Familie. Das ist für mich oft das Schmerzhafteste in der Seelsorge auch. Wenn man das erlebt, ist so einfach, über die Sünden in der Welt zu sprechen. Und man sieht da sehr vieles, aber es ist schrecklich, was auch in frommen Familien hinter den Kulissen passiert. Und was auch an Schrecklichem Väter an ihren Kindern anrichten können, Väter an ihren Frauen anrichten können, Frauen an den Männern, Frauen an den Kindern, Kinder an den Eltern und was immer verborgen bleibt. Es gibt Familien, die alles dafür dran setzen, dass dunkle Familiengeheimnisse nie sichtbar werden. Man wundert sich, dass die Freude an Jesus fehlt. Man wundert sich, dass Beziehungen kaputt sind. Und das ist eine Mahnung. Ich finde das so mutmachend, dass uns diese Geschichten hier so offen erzählt werden. Weil das ist unser Herz und das ist letztlich ist jede Sünde, die wir uns vorstellen können, ist eine Sünde auch, die wir auch begehen können. Und es ist nicht das Schlimmste, das, was geschieht, weil wir sind sündig von Natur aus. Wir sündigen ja nicht erst, weil uns das irgendwann einfällt, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Sind ja von Geburt an schon verloren. Und es steckt alles in uns. Und das in die Sünde fallen ist ja nicht das, das ist schlimm. Aber schlimmer ist es, wenn wir es nicht unter das Kreuz Jesu bringen, wenn wir es nicht ordnen. Und vielleicht ist jemand hier auch, der an der Stelle auch unglaublich Schweres erlebt hat. Vielleicht im engen Familienkreis, Verwandtschaft oder so. Und ich kann einfach nur Mut dazu machen, das rauszubringen, auszusprechen vor Jesus Christus. Und das ist oft eine Hilfe, das auch vor einem anderen Menschen zu tun, dass dieses Geheimnis rauskommt, das Licht da reinfällt, auch hinter die dunklen Familiengeschichten oder Gemeindegeschichten. Es geht dann hier weiter. Wird ja alles gesagt in dem Text, Vers 25, dann setzen sie sich, um zu essen. Es ist Wahnsinn, wie man einfach so mittendrin noch so einfach essen kann. Aber scheinbar geht es. Und sie erhoben ihre Augen und sahen, siehe, eine Karawane von Ismaelitern kam von Gilead her und ihre Kamele trugen Tragakant und Balsam, zwar irgendwas Kostbares, sonst wären die nicht so eine weite Reise damit gereist. Und Ladanum, ich habe mich nicht damit beschäftigt, was das ist, aber es ist irgendwas Besonderes. Vielleicht weiß der Wolfgang Nestvogel, der weiß eigentlich alles. Ja, ich kann mal nachlesen in jedem Lexika. Sie zogen hin, um es nach Ägypten hinabzubringen. Da sagte Juda zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen, aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er, und seine Brüder hörten darauf. Da kamen midianitische Männer vorüber, Händler, und sie zogen ihn heraus und holten Josef aus der Zisterne herauf, und sie verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberschägel. Und sie brachten Josef nach Ägypten. Wie viel Teilnahmlosigkeit gibt's in dieser Welt? Und wir müssen nicht weit schauen, wie viel Teilnahmlosigkeit hat Gott auch in unserem Leben erlebt, wie wir angesichts des Kreuzes von Golgatha mit Menschen umgehen, mit ihm umgehen. Die Brüder sehen eine Karawane und denken an Geschäfte. Vielleicht haben die Worte von Ruben Zweifel geweckt. Ich weiß es nicht. Juda ist ja der hier zum Fürsprecher wird, als Ruben weg ist. Er gehört zur messianischen Linie, wir werden ihn ja gleich noch sehen. Und vielleicht hat er einfach nur ans Geld gedacht. Und mit Geld kann man Sünde noch versüßen. Mit Geld kann man Sünde noch multiplizieren. Das ist einfach so, je mehr Geld jemand hat, desto mehr Möglichkeiten zum Sündigen hat er auch. Es ist nicht so, dass arme Menschen weniger sündigen grundsätzlich, aber es ist einfach so, dass unser Lebensstil und die Möglichkeiten, die wir haben, dass die uns viel, viel mehr Türen öffnen, auch zum Sündigen. Das manchmal beobachtet, wenn ich Menschen sehe, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, die sich mit anderen Fragen beschäftigen. Viele Dinge, die wir tun und die auch problematisch sind und Sünde sind, da kommen die überhaupt nicht drauf, haben die überhaupt keinen Zugang zu. Deshalb ist da immer... Da gibt es immer einen Zusammenhang zwischen Geld und zwischen Besitz und Sünde. Es ist ja nicht umsonst, dass im Timotheusbrief steht, dass die Wurzel allen Übels in der Welt und auch im Leben, auch im Leben der Christen, ist die Liebe zum Geld. Und das ist ja nicht das Geld an sich. Ich meine, keiner tut sich ja die 1.000 oder die 500-Euro-Scheine zu Hause an die Wand tapezieren. Sondern es ist ja die Frage, was wir mit Geld machen. Geld, was wir fürs Reich Gottes einsetzen, ist ja nicht verkehrt. Aber was machen wir damit? Hier wird der Verkauf von Menschen abgewickelt. Der Begriff Ismaeliter, Midianiter, der wird immer wechselseitig gebraucht, auch an anderer Stelle. Das ist ja, das sind ja die Nachkommen Ismaels und Abrahams durch Ketura und Midian. Und da gab es Mischehen und von daher wird dieser Ausdruck einfach, ist kein Widerspruch, sondern das war so ein Mischmasch. Der Verkaufspreis beträgt 20 Silberschägel. Interessant, nur als Fußnote, Benjamin bekommt nachher von Josef, als er sie zurückschickt, dann aus Ägypten 300 Silberschägel persönlich noch mit auf den Weg. Da hat ja Josef auch ganz schön einen draufgesetzt. mehr als das Zehnfache, was er dem Benjamin und den Brüdern zeigt. Guck mal, ihr habt mich für 20 Silberschekel verkauft. War der normale Durchschnittspreis für einen Sklaven. Und ich gebe jetzt dem Benjamin 300, gebe ich ihm mit. Kommt heute Abend. Und es ist so, das muss man sagen an der Stelle, dass später im mosaischen Gesetz solche Geschäfte, dass einer im Volk oder in der Familie, dass man jemand verkaufte, wurde mit dem Tod bestraft. Also wer die Stelle nachlesen möchte, 2. Mose 21, Vers 16 und 5. Mose 24, Vers 7, diese Sünde, jemand in der eigenen Familie zu verkaufen oder im Volk Israel Sklaven zu machen, wurde mit dem Tod bestraft, musste ausgerottet werden. Das ist Gott radikal gewesen in der Anordnung seiner Geschäfte. Es wird ja hier von keiner Diskussion mit Josef berichtet. Auch die Händler scheinen sich mit dieser Familientragödie überhaupt nicht näher beschäftigt zu haben. Ich weiß gar nicht, wie die miteinander kommuniziert haben. Aber hier ging es einfach um Geschäfte. Das ist das letztlich auch die Dimension, die man sehen kann, wenn man in die Bibel hineinschaut, auch was uns in der letzten Zeit gesagt wird. Offenbarung 18, wo ja von diesem antichristlichen System von Babylon berichtet wird. Da gibt es ja, ihr kennt vielleicht die Stelle, oder? Ich lasse sie noch mal kurz aufschlagen, weil das ist Ausdruck auch einer Gesellschaft, in der wir uns ja mittlerweile bewegen oder auf dem besten Weg hin dahin. Da wird von dem Untergang Babylons berichtet, Offenbarung 18. Und einfach nochmal zur Erinnerung. Vieles ist ja wahrscheinlich auch bekannt, aber ich hatte einen Lehrer, der sagte immer, der Kopf, der Verstand liebt die Abwechslung, das Herz liebt die Wiederholung. Deshalb habe ich auch den Mut, manches von Herzen nochmal zu sagen. Offenbarung 18, wo es um dieses antichristliche System geht, antichristliche Welt und von Babylon und das ja alles, also Ausdruck ist dieser Gesellschaft in dieser antichristlichen Zeit und wo dann wie berichtet wird, wie das in einer Stunde alles zusammenbricht und da gibt es ja diese sehr interessante Auflistung ab Vers 12, wo es um diese Waren geht oder Vers 11, die Kaufleute der Erde weinen und trauern um sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft und dann werden die Waren aufgezählt. Und das ist ja erschütternd, wenn man das liest. Da werden, nach welcher Reihenfolge? Gold ist das Erste. Und dann Silber, Edelgestein, unheimlich viele Waren. Und am Schluss, da kommt Weizen, Rinder, Schafe von Pferden und von Wagen und von Leibeigenen und Menschenseelen. Der Mensch steht in dieser Warenliste ganz unten. Wir leben in einer Gesellschaft, in der oder wir sind auf dem Weg dahin, wo Menschen an sich nicht mehr zählen. Wo Menschen nur noch nach ihrem Wert, was sie bringen oder nicht bringen, gerechnet werden. Und das, was nichts mehr bringt, da muss man auch nichts mehr investieren. Und unsere Gesellschaft hat Probleme mit alten, kranken Menschen und mit überhaupt schwachen Menschen und Leuten, die nichts bringen fürs Bruttosozialprodukt. Und da ist schon die Frage, wie wir auch als Christen auch da etwas anderes, was die Würde des Menschen betrifft, entgegensetzen und was wir deutlich machen. In Psalm 105, da wird die Geschichte von Josef auch nochmal in diesem Lied, in diesem Gebet aufgeführt, Psalm 105, Verse 16 bis 23, da erfahren wir auch, dass Josef, dass seine Füße in Fesseln gelegt wurden und in Eisen der Hals. Also da wird das ausgedrückt, gesagt, es ist schrecklich, was dieser Josef innerhalb von wenigen Stunden erlebt. Und und dann geht es darum noch, das ist der dritte Punkt hier, 2.3, Dothan muss vertuscht werden. Wie das immer ist, wenn Sünde geschieht, man muss die Spuren beseitigen. Vers 29, als nun Ruben zur Zisterne zurückkam, siehe, Josef war nicht in der Zisterne, da zerriss er seine Kleider, er kehrte zu seinen Brüdern zurück und sagte, der Junge ist nicht mehr da, ich aber, wohin soll ich jetzt gehen? Ich weiß nicht, ob er gesprochen hat mit ihnen, was die gemacht haben. Weg war er. Und dann heißt es Vers 31, da nahmen sie den Leibrock Josefs, schlachteten einen Ziegenbock, tauchten den Leibrock in das Blut. Es wiederholt sich immer, bis heute. Sünde muss immer vertuscht werden. Und das sind Menschen wahnsinnig fantasievoll, um irgendwas verschwinden zu lassen. Spuren der Sünde verschwinden zu lassen. Und man muss, manche müssen mehr investieren dafür, die Spuren zu verwischen, als sie investiert haben in Sündigen. Und das ist hier einfach die Beschreibung. Sie haben noch nicht mal selbst, sind sie zum Vater gegangen, haben einen Knecht geschickt, schickten sie einen bunten Leibrock hin, ließen ihn ihrem Vater bringen, sagen, das haben wir gefunden, untersuche doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Da untersuchte er ihn und sagte, der Leibrock meines Sohnes, ein böses Tier hat ihn gefressen. Zerrissen ist Josef. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Hüften und er trauerte um seinen Sohn viele Tage und alle seine Söhne und alle seine Töchter, jetzt kommen auch die Töchter hier rein, machten sich auf, um ihn zu trösten. Er aber weigerte sich, sich trösten zu lassen und er sagte, nein, sondern in Trauer werde ich zu meinem Sohn in den Scheol hinabfahren, so beweinte ihn sein Vater. Ich weiß nicht, ob die Töchter, ob die Schwester der Brüder wussten um dieses Geschehen. Immer eine Frage, was man mitbekommt und was man nicht mitbekommt. Was man ja kaum verstehen kann, ist ja, dass der Jakob da auf diesen Betrug reingefallen ist. Er war ja nur bestens informiert, auch wie man Sünde vertuschen kann. Und ich meine, der Mann, der war 90, hatte nur auch schon vieles erlebt. Und er hatte ja Isaak auch mit dem Ziegenfell getäuscht. Er hatte Jakob oder wie er an Isaak mit einem Kleidungsstück das verfälscht hatte, wie er sich da verstellt. Und jetzt wird der Betrüger Isaak nun selbst zum Betrogenen. Das ist auch eine Erfahrung, die man einfach aus einer Lebenserfahrung machen kann, dass die Sünde meistens immer wieder zurückkommt. Das ist, man wird ihn nicht so schnell los. Das, was passiert ist, das ist passiert. Und wenn es nicht bereinigt wird von Jesus Christus, dann kommt das immer wieder zurück. Auf unterschiedliche Art und Weise. Ja, die Töchter werden noch besonders erwähnt. Wie ist das und wie gehen wir um mit diesen Dotans in unserem Leben? Das ist eine sehr persönliche Frage, intime Frage. Da stehe ich vor dem Herrn, da steht jeder Einzelne von uns vor Jesus Christus. Man kann einfach hier nur sagen, komm zu Jesus. 1. Johannes 1, 6 bis 10 muss man an der Stelle sich aufschreiben oder im Herzen notieren. Das gilt jetzt und heute Mittag. Wenn wir sagen, 1. Johannes 1, 6 bis 10, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, mit Jesus haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Es gibt immer eine dreifache Selbsttäuschung oder Täuschung der Sünde, wo wir in der Gefahr stehen, wir sündigen, keiner merkt das. Wir sündigen wir täuschen Gott und letztlich betrügen wir uns auch selbst. Man glaubt irgendwann seiner eigenen Lebenslüge. Das ist einfach so. Man kann sich auch Sünde gewöhnen und der Teufel sorgt schon dafür, dass man sich auch daran gewöhnt. Und wenn man dann noch andere sieht, die Ähnliches gemacht haben und Sünde dann kultiviert wird, dann ist das auch nicht mehr auffällig. Es gibt kaum eine Sünde, wo die Bibel Sünde sagt, was heute nicht mitten im Haus Gottes begangen wird. Und dann hat man sich daran gewöhnt. Dann ist, wenn alle das machen oder andere das machen, dann man findet für jedes Thema letztlich immer ein christliches Buch, was einem Recht gibt. Das ist leider so. Aber an der Stelle 1. Johannes 1 von diesem alten Johannes über 80, das mal zu hören, Leute, und er sagt ja immer Kinder, kommt zu Jesus. Und das ist das Geschenk, was wir haben. Jetzt würde ich am liebsten sagen, wir gehen in die Mittagspause, aber ich muss dazu noch was sagen. 1. Mose 38, weil das wäre jetzt, würde ich mich schuldig machen, wenn ich die Stelle jetzt sagen würde, die kann ja jeder mal noch lesen. Ich habe so ein altes Buch zu Hause, wo Anweisungen gegeben werden für Kindergottesdienst und Sonntagsschule. Und da gibt es so einen Index drin, Geschichten, die man Kindern nicht erzählen sollte. 1. Mose 38 gehört auch dazu. Ich möchte jetzt einfach, ich habe es überschrieben, eine fürchterlich peinliche Geschichte. Das ist noch viel zu wenig gesagt. Hier teilt sich ja die Geschichte. Josef wird ja gesagt, ich habe den Satz eben weggelassen, der nach Ägypten verkauft wird. Die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Kämmerer des Pharao, den Obersten der Leibwächter. Ist über 20 Jahre weg. Heute Nachmittag haben wir ihn wieder, den Josef. Und jetzt kommt die Geschichte Judas, seines Bruders. Und Judah, das ist die messianische Linie. Und es wird uns erzählt in 1. Mose 38, ungefähr in 13 Jahren, da 13 bis 20 Jahren, was da passiert. Es gibt ja manche Kapitel, die sind sehr dicht geschrieben, wo innerhalb von wenigen Stunden was berichtet wird, manchmal von Minuten. Und andere, wo in einem Kapitel dann Jahre beschrieben werden. Ist immer gut, wenn man das so ein bisschen versucht auseinanderzufriemeln. Es wird nicht unnötig ausgebreitet, aber das, was wir hier stehen, das reicht schon zum, ich will jetzt das böse Wort nicht sagen. Aber es ist manchmal unerträglich, was alles gibt. Und es ist, aber es zeigt sich einfach auch, was in unseren Herzen drin steckt. Es gibt ja so ein Lied, habe ich mal gehört, ich weiß nicht genau, von wem das ist, neueres Lied. Es ist alles nur in meinem Kopf. Die Jüngeren kennen das vielleicht. Kein christliches Lied. Aber das ist, da wird ja alles so ausgedrückt. Aber es ist nicht alles. Was im Kopf ist, ist auch ganz schnell in der Tat. Das ist eine Illusion. Es ist eine unbequeme Geschichte und es ist eine Geschichte, die in der Bibel nicht fehlen darf. Ich würde sogar sagen, wir können Jesus Christus nicht richtig erkennen, wenn wir diese Geschichte nicht kennen würden. Das ist natürlich sehr spitz behauptet, aber ich zeige das gleich, warum. Und der erste Punkt ist diese falsche Integration. Vers 1, es geschah in jener Zeit, dass Judah von seinen Brüdern hinabzog und zu einem Mann von Adulam einkehrte, dessen Name war Hira. Es wird alles konkret benannt. Das war die Zeit, in der Josef nach Ägypten verkauft wurde. Judah ging von seinen Brüdern weg. Judah trennte sich nicht nur geografisch von seinen Brüdern, sondern das, was er geografisch tat, das war auch zu einer inneren Distanz geworden. Und diese Integration bei den Kanaanitern, die hatte schon wahnsinnige Auswirkungen. Es gibt ja manche Christen, die ganz stolz sagen, mir macht das nichts aus, da und da hinzugehen, ich kann da gut überleben. Nur das ist ja das Geheimnis, ich kann das ja nicht so richtig erklären, aber ich bin sehr stark mit Kartoffeln groß geworden. Das ist jetzt in Niedersachsen nichts Fremdes. Das war im Siegerland, wo ich herkomme, eigentlich das Einzige, was so richtig gut wuchs. Und mein Vater hat neben seiner Leidenschaft zum Predigen auch immer die Leidenschaft gehabt, Kartoffeln zu haben. Und das war für uns Söhne nicht so ganz einfach, weil er auch besondere Vorstellungen hatte, was die Bewirtschaftung betraf und die Düngung und das Umgraben und sowas. Und es gab jedes Jahr Diskussionen, lass uns da ein Basketballfeld draus machen oder sonst was. Aber nichts, musste immer die Fläche geackert werden. Und mein Vater war sehr geschickt da drin, auch durch die verschiedenen Methoden, wie man das so macht. Und in einem Jahr, weiß ich noch gut, da kamen wunderschöne grüne Pflanzen daraus und die Leute, er wusste immer direkt schon, wie viel Zentner Kartoffeln das gibt. Das hat er immer aus seiner Erfahrung gehabt. Als wir dann die Kartoffeln ausgruben, rausholten, war das sehr überschaubar. Und mein Vater in seiner positiven Art hat dann überall erzählt, wir haben in diesem Jahr keinen Verlust gemacht. Wir haben genauso viel geerntet, wie wir gesetzt hatten. Das war, nur ist bei Kartoffeln das relativ, relativ bescheiden. Und warum habe ich das erzählt? Jetzt war ich mit den Kartoffeln. Ach so, ja, von den Kartoffeln, genau. Das ist, wenn man Kartoffeln im Keller einlagert, weiß man das ja, wenn man eine Faule da drin hat, dann, was passiert dann? Man hat zwei Zentner schöne, gesunde Kartoffeln, eine faule Kartoffel, was passiert? Die Gesunden machen die Faule ganz. Nee, passiert eben nicht. Das Faule setzt sich durch und das ist eben ein Trugschluss in unserem Leben, dass wir denken, dass wir da immer irgendwie stark genug sind und sowas. Sondern da überschätzt man sich sehr schnell auch. Und wir werden sehr, sehr schnell geprägt durch das, was wir um uns herum auch leben. Und das, was Judah hier machte, das ging halt völlig schief. Und Da heißt Vers 2, dort sah Juda die Tochter eines kanaanitischen Mannes mit Namen Schua und er nahm sie zur Frau und er ging zu ihr ein. Das heißt, er hatte sexuelle Beziehung zu ihr. Juda kannte ja die Geschichten seines Urgroßvaters. 1. Mose 24, Vers 3, als sein Urgroßvater dann für seinen Sohn eine Frau suchte, dann hat er seinen Knecht losgeschickt. 1. Mose 24, die Stelle muss man mal lesen. Das war noch der Urgroßvater, der das noch, für den das klar war, Abraham. 1. Mose 24, Vers 3, ich will dich schwören lassen bei dem Herrn, unserem Bundesgott, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde. Also hier geht es um eine Ehe. Und er lässt ihn schwören bei dem höchsten Gott, bei dem einzigen Gott. Hier ist der ganze Himmel und Erde ist in Bewegung gesetzt. Seinen Knecht lässt er schwören, dass du meinem Sohn nicht eine Frau von den Töchtern der Kanaaniter nimmst, in deren Mitte ich wohne. Sondern er sollte eben eine Frau für meinen Sohn, für Isaac, nehmen aus der Verwandtschaft. Und wie schnell das innerhalb von wenigen Jahren kippen kann. Mit was für einer Leidenschaft Abraham dafür gekämpft hat. Und dann kommt der Juda, der die Geschichten alle kannte, und geht dahin und heiratet eine Frau von diesen Kanaanitern. Und es wird nichts berichtet, dass er ein schlechtes Gewissen hatte, wird nicht berichtet, dass er noch kurz zurückgefragt hat bei seinem Vater, Jakob, bete mal noch dafür, ob die Entscheidung richtig ist. Das ist dieses Drama. Scheinbar ist bei solchen Beziehungsfragen, da ist alles ausgeblendet. Da macht man Liebe wirklich blind. Und es geht ja nicht darum, dass diese Frau einen wunderbaren Charakter hatte und liebevoll ist und alles schön und alles äußerlich so aussieht und dann die Geschichten, die man ja bis heute immer hört, ja, wenn das wird mir beten dafür, dass dann irgendwann mein Ehepartner dann auch zum Glauben findet an Jesus. Kannst du alles vergessen. Es ist Gottes riesige Gnade, dass er auf krummen Linien oft dann noch gerade schreibt und uns in seiner Gnade beschenkt, was wir nicht verstehen können. Das ist immer die Hoffnung, und wo wir uns hinwenden können. Aber man muss von vornherein sagen, es ist uns vom Wort Gottes verwehrt, dass wir eine Ehebeziehung eingehen mit jemandem, der nicht zu Jesus Christus gehört, wenn wir selbst Jesus folgen. Und das ist einfach was ganz, ganz Schmerzhaftes. Und hier sieht man auch, wozu das dann führt. Und das, was hier kommt, das ist die Messias-Linie. Ist ja schrecklich. Und das ist ja an sich, die Frau war doch nicht schlecht. Ich meine, er war nicht gehorsam. Er hat sich distanziert vom Volk Gottes. Wird dann berichtet, Vers 3 bis 5, wurde schwanger, gebar einen Sohn, dem gab er den Namen Er. Sie wurde wieder schwanger, gebar einen Sohn, dem gab sie den Namen Onan. Noch einmal gebar sie einen Sohn, dem gab sie den Namen Schela. Juda aber war zu Kissib, als sie ihn gebar. Drei Söhne Judas, die jetzt von dem berichtet wird, dem ältesten Sohn gibt er einen Namen, die beiden anderen Söhne gibt sie den Namen. Ich weiß nicht, wie sie das machen, wie ihr das macht, wenn es um Namensgebung geht. Ist vielleicht auch ein Ausdruck, dass er beim zweiten und dritten nicht mehr mitgeredet hat. Die Schelaniter wurden dann später ein großer Familienclan, liest man nachher von 4. Mose 26, Vers 20. Dann geht es weiter, Juda, das passiert ja alles über viele Jahre, über 10 Jahre. Juda nahm für seinen Erstgeborenen Er eine Frau, deren Name war Tamar, aber er, der Erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn, so ließ der Herr ihn sterben. Da sagte Juda zu Onan, geh zu der Frau deines Bruders ein, geh mit ihr die Schwagerehe ein und lass deinem Bruder Nachkommen entstehen. Da aber Onan wusste, dass die Nachkommen nicht ihm gehören würden, geschah es, wenn er zu der Frau seines Bruders einging, dass er den Samen auf die Erde fallen und verderben ließ, um seinem Bruder keine Nachkommen zu geben. Und es war böse in den Augen des Herrn, was er tat, so ließ er auch ihn sterben. Das ist, Juda vermählt seinen Sohn auch wieder mit einer heidnischen Frau. Ich meine, auch da merkt man, da ist nichts passiert, auch über 20 Jahre nicht in ihm, dass er sagte, irgendwas stimmt in meinem Leben nicht und jetzt habe ich die Sünde gemacht, aber jetzt will ich sehen, dass meine Kinder irgendwo in ein anderes Verhältnis kommen. Nichts. Gott lässt dann den ersten Mann sterben. Das ist interessant, das ist eine Kausativstamm, der hier steht sprachlich, dass der Herr ließ ihn sterben. Der Herr ließ ihn sterben. Dieser Mann ist nicht gestorben an der Krankheit, sondern Gott verursacht diesen Tod. Dann kommt dieser zweite Sohn, geht um die Pflicht einer Schwagerehe, was damals in dieser Gesellschaft üblich war. Es ist ja ein Gesetz, das auch in den mosaischen Gesetzen dann geregelt wurde. Ich bin eigentlich froh, dass das heute nicht mehr gilt. Es ist für uns recht fremd, aber es ist zur Zeit auch dann von Gott geordnet worden, diese sogenannte Levirat-Ehe, dass der Schwager dann diese Verantwortung hatte. Und da kommt es ja zu dieser Sünde Onans. Das wird offen hier berichtet, wie er sich verweigert, dieses Gesetz zu erfüllen. Er benutzt Tamar zu seiner Lustbefriedigung, aber er will keine Verantwortung für Nachkommen übernehmen. Und es schien, wie es hier berichtet wird, eine andauernde Tat zu sein, nicht nur eine einmalige. Von diesem Geschehen kommt ja der Begriff Onanie, Selbstbefriedigung. Aber hier geht es ja eigentlich geht's um viel mehr. Es geht hier um eine sexuelle Beziehung einzugehen, zur eigenen Lustbefriedigung, ohne Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein Thema, was ja in der Bibel auch immer wieder genannt wird, thematisiert wird. Und diese Frage, wie wir damit umgehen und mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und das ist uns eben verwehrt vom Wort Gottes. Es gefällt ihm nicht, wenn wir diese sexuelle Befriedigung suchen, ohne Verantwortung zu übernehmen. Mit allem, was das dann bedeutet, wo man dann im Einzelnen drüber nachdenken muss. Onan stirbt dann auch. Das sagte Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar, bleib Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schelah groß sein wird. Der war noch klein. Und denn er sagte sich, dass nicht auch er sterbe wie seine Brüder. So ging Tamar hin und blieb im Haus ihres Vaters. Juda war natürlich mittlerweile auch ein bisschen nachdenklich geworden, wenn einer am anderen stirbt. Und man steht am Sarg seiner Kinder oder Schwiegersöhne. Und dann hat er den Plan, das ist ja wieder dieses verflixte Tricksen. Er versucht irgendwo jetzt mit Gott zu spielen. Das geht immer schief. Ich kann Gott nicht betrügen. Diese Spielerei mit Gott. Ich tue irgendwas und denke, ich will jetzt nicht, dass er auch irgendwie und so. Und man kommuniziert das nicht deutlich. Man kann ja sagen in der Situation, weißt du was, ich habe jetzt Angst davon, dass der Dritte auch stirbt. Und liebe Tamar, es geht so nicht. Nix, es wird hintenrum einfach verheimlicht. Und im Stillen hatte er praktisch die dritte Eheschließung verweigert. Nach den Gesetzen der Zeit war die Tamar eigentlich mit dem Jüngsten, mit dem Schäler verlobt. Das hier ist, sie war die Ehe eingegangen, auch wenn die noch nicht vollzogen war. Verlobung hatte ja diese Bedeutung. Und das, was da jetzt geschieht, ist also ist offener Ehebruch und mit allem, was da sonst noch zukommt. Und da geht's los. Juda und Tamar und auch das noch, habe ich da drüber geschrieben. Als nun viele Tage vergangen waren, da starb die Tochter Schuas, Judas Frau, und als Juda getröstet war, ging er zu seinen Schafscherern hinauf nach Timna, er und sein Freund Hira, der Adulamiter. Und es wurde der Tamar berichtet, sie, dein Schwiegervater geht nach Timna hinauf, um seine Schafe zu scheren. Da legte sie die Kleider ihrer Witwenschaft von sich ab, bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich. Dann setzte sie sich an den Eingang von Enaim, das am Weg nach Timna liegt, denn sie hatte gesehen, dass Schelah groß geworden war und sie ihm doch nicht zur Frau gegeben wurde. Das ist ein Plan. Es ist erstaunlich, wozu auch die Tamar fähig ist, was die für Ideen hat, ihren hinterlistigen Plan. Da muss man erst mal drauf kommen. Und interessant ist ja scheinbar, Tamar wusste scheinbar, dass ihr Vater sehr empfänglich war für diese Art von Verführung. Ich meine, das spiegelt ja auch was wider, was da in der Familie auch beobachtet wurde. Das ist ja nicht ohne Grund. Ich meine, das liest man hier an dieser Stelle, im Tiefpunkt der Geschichte. Aber es ist ja, das ist ja nicht normal. Da muss man vielleicht auch wissen, dass dieses scharfe Scheren, dieser Ausdruck, das ist eine schöne Umschreibung für ein berauschendes Festfeiern. Der Juda ist nicht da, hat er mit seinem Messerchen da die Schafe geschoren und ein Lied gesungen und gesagt, der Herr ist mein Hirte. Sondern Schafe scheren, hinziehen dahin zum Schafe scheren, hieß, das war aus den Fruchtbarkeitskulten, ist das oft berichtet, hieß einfach ein berauschendes Festfeiern, wo alle Dämme brechen. Und Juda war mitten dabei. Das ist, das sind alle Dämme auch bei ihm gebrochen gewesen. Und das Ich meine, die Frage, was hat Juda bei solchen Festen zu suchen? Es geht doch hier nicht um die Schafe, es geht um dieses Umfeld. Dann die Tamar verkleidet sich als Prostituierte, legt da einen Schleier an, steht hier. Das war zu der Zeit so, dass die Braut für die Hochzeitsnacht einen Schleier anzog. Prostituierte haben das, die es viel gab, ahmten das nach. Also es gab immer zwei Personengruppen, die sich einen Schleier anzogen. Das eine waren Frauen, die vor einer Hochzeitsnacht oder in der Hochzeitsnacht und Prostituierte, die das auf fiese Art und Weise nachahmten. Und es hatte in der damaligen Kultur, so ist das gewesen, immer einen sexuellen Beigeschmack, wenn Frauen sich verschleierten. Das heißt, in der Öffentlichkeit einen Schleier anlegten. Es ist interessant, wenn man das in der Zeit der Bibel auch sieht, in den verschiedenen Epochen, welche Bedeutung sowas hatte, auch Kleidung von Frauen. Aber das nur am Rande. Tamar hat sich zusätzlich noch verhüllt mit einer kultischen Prostituierte. Das war ja völlig normal, dass es sowas gab in diesem heidnischen Umfeld. Tamar setzte sich dann an eine öffentliche Straße, um Männer zu verführen. Und dann, sie persönlich hat sich da eingeredet, ich tue das ja nur, weil mein Vater, der enthält mir eigentlich das Recht, Nachkommen zu haben. Sie beging Ehebruch mit ihrem Verhalten und Tamar beging ja auch Inzucht. Zum Sündigen gehören immer zwei Leute, wenn es um diese Dinge geht. Da ist es auch schwer aufzurechnen, wer hat mehr gesündigt. Dann wird da berichtet, Vers 15, Juda sah sie, hielt sie für eine Hure, denn sie hatte ihr Gesicht bedeckt und er bog zu ihr ab an den Weg und sagte auf, lass mich zu dir eingehen, denn er erkannte nicht, dass sie seine Schwiegertochter war. Sie aber sagte, was gibst du mir, wenn du zu mir eingehst? Da sagte er, ich will dir ein Ziegenböckchen von der Herde senden. Sie sagte, wenn du ein Pfand gibst, bis du es sendest. Da sagte er, was für ein Pfand soll ich dir geben? Sie sagte, deinen Siegelring, deine Schnur und deinen Stab, der in deiner Hand ist. Da gab er es ihr und sie ging zu ihr ein und sie wurde schwanger von ihm. Die Sünde nimmt ihren Lauf. Juda, die Täuschung Judas. Juda hatte Josef und seinen Vater Jakob betrogen und wird selbst nun Opfer einer gewaltigen Täuschung. Das ist einfach so. Wird einfach berichtet, das setzt sich fort. Er geht ohne schlechtes Gewissen zu einer Prostituierten. Juda ergreift die Initiative. Tamar verlangt Bezahlung. Er bietet ihr ein Versprechen an. Tamar macht ihm deutlich, ist auch interessant, ich traue dir nicht, ich traue deinem Wort nicht und verlangt einen Pfand. Und dann sucht sie ein Beweismittel, das einfach eindeutig ist. Es sind drei Dinge, die berichtet werden. Der Siegelring, das war der Personalausweis der damaligen Zeit, mit dem man auch Verträge unterzeichnete. Die Schnur, das war die Kette um den Hals, wo der Personalausweis dranhing. Also der Siegelring und der Stab, das war der Berufsnachweis, auch eindeutig zu identifizieren, zu wem der gehörte. Das waren die drei wichtigsten Sachen, die ein Mann bei sich hatte. Juda begibt sich in dieses Abenteuer hinein, sexuelle Abenteuer. Tamar bekommt ihre Bezahlung und wird schwanger. Ist alles irgendwo, der Alltag überdeckt alles. Und dann, wenn die Sünde ihren Lauf nimmt, der Zeit wegen überspringe ich jetzt diese Verse, aber die sind auch wichtig zu lesen. Nur einfach die zu lesen, Vers 19 bis 23. Tamar tut so, als wäre nichts gewesen. Wer tut ihre Witwenkleidung anlegen? Sie merkt irgendwann, dass sie schwanger ist. Juda geht zur Arbeit, will dann den Sex bezahlen. Nachträglich ist keiner mehr da. Es ist ja interessant, dass es Juda scheinbar leichter fiel einer Prostituierten das Wort zu halten, als eigenen Familienmitgliedern. Also das ist schon, zeigt auch was vom Niedergang, auch von dem Charakter. Wenn Sünde in unser Leben kommt, das kann man überhaupt nicht mehr erklären. Das lässt sich nicht mehr verhalten, auch lässt sich dann nicht mehr einfach erklären, wo man sagt, ja, das geht doch nicht. Es ist paradox, dass Juda seiner eigenen Tochter hat er das Wort nicht gehalten. Und einer Prostituierten gegenüber hat er das Wort, wollte er halten. Das ist, wird hier berichtet. Dann wird berichtet, Vers 24 bis 26, wie dann berichtet wird, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben, sie ist sogar schwanger von Hurerei. Da sagte Juda, führt sie hinaus, sie soll verbrannt werden. Der Satz tut weh. Und den muss man eigentlich lesen, bis einem Tränen kommen. Das ist, und das wird alles so beschrieben. Es wird alles so beschrieben. Und dann, als sie nun hinausgeführt wurde, da sandte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen, von einem Mann, dem dies gehört, bin ich schwanger. Und sie sagte, untersuche doch, wem dieser Siegelring und diese Schnur und dieser Stab gehört. Da untersuchte es Joda und sagte, sie ist im Recht mir gegenüber, deswegen, weil ich sie meinem Sohn Schela nicht gegeben habe. Und er erkannte sie künftig nicht mehr. Er hatte keine sexuelle Beziehung mehr mit ihr. Das Satz tut auch weh. Und es ist ja erschreckend, wie Sünde hier ans Licht kommt und wie diese Heuchelei deutlich wird. Juda, die Familie von Juda war überschaubar. Und wo es um Tod und Leben geht, geht Juda noch nicht mal persönlich zu seiner Tochter hin. Also das ist alles nur über Dritte, alles nur über Dritte. Und dann wird das offensichtlich und dann gibt es diese Zwillingssöhne von Tamar und Juda, Peres und Serach, Vers 27 bis 30 wird das gelesen. Warum habe ich das alles gesagt? Warum schließen wir damit den Vormittag ab? Ich muss jetzt noch einmal einladen, dazu eine Stelle aufzulesen. Und jetzt bin ich da dran, dass wir Jesus nicht verstehen können, wenn wir diese Geschichte nicht durchkauen. Matthäus 1. Matthäus 1 ist das Anfang, der Anfang des Neuen Testaments, ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Es ist nach meiner Beobachtung ein Abschnitt, über den auch ähnlich wie 1. Mose 38 relativ selten gepredigt wird. Ich predige gerne darüber, über Matthäus 1. Es gibt kaum was Interessanteres oder etwas, wie man das Evangelium von Jesus zeigen kann, wie Matthäus 1, 1 bis 17. Klingt sehr langweilig. Auch da wieder die Frage, warum steht das am Anfang von Jesus Christus? Und jetzt kommt hier auch wieder diese Geschlechterfolge. Das ist das Buch des Geschlechts Jesu Christi. Jetzt steht er vom Sohn David, des Sohnes Abrahams. Ich will jetzt keine Predigt darüber halten. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder, Juda aber zeugte Peres und Serah von der Tamar. Wie bitte? Kaum jemand, wahrscheinlich auch von uns, wenn er zum ersten Mal das Neue Testament gelesen hat, hat gewusst, was er da liest. Irgendwann mal, wenn man anfängt zu forschen, sag mal, wer ist das denn eigentlich hier? Weil es geht ja sonst nach der Methode, kenne ich nicht und so. Und das steht im ersten Satz. Das ist, ihr Lieben, Gott ist kein Schauspieler. Und dem Heiligen Geist geht es nie darum, unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen, sondern seine Absicht ist immer, die Wahrheit zu sagen und immer Jesus groß zu machen. Und das steht über diesem Allem. Das steht über allem, was wir auch heute Morgen gehört haben bei Josef. Und ich möchte das am Ende des Vormittags sagen. Egal, was in unserem Leben war, egal, was welche Dotams oder sonstige Dinge wir haben, werden heute Abend nochmal mit so Blindgängern uns beschäftigen. Egal, was da ist, entscheidend ist, dass wir Matthäus 1 kennen. Und am Ende dieser Liste steht Jesus Christus. Und Jesus Christus macht es hier deutlich, Gott macht es deutlich, dass keine Sünde dieser Welt, keine Sünde in seiner Linie diesen Plan aufhalten konnte, den er hatte zur Rettung der Welt. Und so macht diese Geschichte von Josef und auch der Sünde der Brüder und dieser Sünde von Juda und Tamar und alle, macht so Mut für Sünder. Und wenn da irgendwo was klingelt in unserem Leben, irgendwas ist, entscheidend ist, dass über allem, was bei uns passiert ist, dass am Ende der Name Jesus steht. Und dass da Jesus steht hinter Schuld und Sünde, die passiert sind. Und dann haben wir Vergebung, dann erleben wir Gnade Gottes. Und das ist das, was uns Freude schenkt. Und das ist das, was mir Mut macht. Und wenn ich das vorhin gesagt habe, diese 3000 Jahre alte Verheißung, die auf den Herrn schauen, die werden strahlen vor Freude. Und ihr Vertrauen wird niemals enttäuscht. Das ist eine Botschaft für Sünder. Wir haben in unserer Zigeunerarbeit, Sinti-Arbeit in Hamburg, dort in der Hütte Geborgenheit, wo viele seit Jahrzehnten zusammenkommen, Gottes Wort zu hören. Da steht über dem Eingang dieses Gemeindehauses nur für Sünder. Nur für Sünder. Das ist ein Wort Habt ihr hier noch nicht. Aber das ist einladend. Und das soll jeder wissen, der da kommt. Hier sitzen nur Sünder. Sünder, die Gnade schon angenommen haben oder die Sehnsucht danach haben und die hören möchten. Und ich wünsche uns diesen Blick auf Jesus Christus. Freue mich über die Zeit, die wir miteinander haben. Wenn Fragen sind, wie das auch schon war, kann man mich gerne ansprechen. Ich bin da, wenn jemand Wunsch hat zum persönlichen Gespräch, sprecht mit jemandem, mit dem ihr Vertrauen habt oder könnt auch mich gerne ansprechen und dass wir die Sachen, so wie es ist, zu Jesus bringen. Wir beten zum Abschluss. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, danken dir, dass du so offen und ehrlich redest und lass uns einfach das tun, was du sagst und ja, Herr, bring unser Leben auf das Niveau unserer Worte, damit du geehrt wirst. Amen.